Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 32, die Verse 23 bis 32. Und Jakob stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabbok. Zur Information, der Jabbok ist ein Fluss, der fließt von Osten nach Westen in den Jordan, der von Norden nach Süden fließt. Von Osten nach Westen, Jakob steht auf der Nordseite des Jabbok und führt, und dieser Jabbok hat eine in den Felsen über Jahrtausende hinweg eine tiefe Schlucht gegraben. Man muss also erstmal tief runter ins Flusstal und auf der anderen Seite wieder rauf. Ja. Um diesen Fluss zu überqueren. Wenn Jakob auf der südlichen Seite des Jabbok ist, dann ist er im Land seiner Väter, da wo Isaak und Abraham ihre Schafe und Ziegen geweidet haben. Also in dem Land, in das sein Großvater Abraham hatte gehen sollen, im Auftrag Gottes. Nochmal. Und Jakob stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabbok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Dann blieb Jakob allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm bis zum Morgengrauen, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. Und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte er, lass mich doch los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Jakob aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Er sagte, Jakob. Er aber sagte, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch auch deinen Namen mit. Er aber sagte, wozu fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Da gab Jakob der Stätte den Namen Pniel, Angesicht Gottes. Pniel. Indem er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und mein Leben ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pniel vorüberkam. Und er hinkte an seiner Hüfte. Jakob holte tief Luft, so das hätte er geschafft. Und zwar erfolgreich. Das war keine Kleinigkeit gewesen. Frauen und Kinder, Knechte und Mägde, Schafe, Ziegen und Rinder bei Nacht und Nebel über den Jabbok zu schaffen. Ein Heidenspektakel war das. Erst die wimmelnden, blökenden Herden im Steingeröll der Steilhänge ins Flusstal hinab, dann über die Furten des Jabbok und auf der anderen Seite durch dichtes Buschwerk wieder hinauf. Als gutes Oberhaupt der Großfamilie hatte er dafür gesorgt, dass auch das letzte Lamm auf der anderen Seite ankam. Müde, aber zufrieden, steht Jakob allein am Flussufer. Auf seinen Hirtenstab gestützt, lauscht er in die nächtliche Dunkelheit hinein. In ihr ist allein das gurgelnde Glucksen und rasche Rauschen des Wassers zu hören, sonst nichts. Vor Jakobs Augen ziehen die letzten Jahre vorbei. Die wechselhafte Zeit, die er bei seinem Onkel Laban verbracht hatte. Dann noch weiter zurück, das Leben in seiner Familie, mit seinem Bruder Esau, mit Mutter Rebekka und Vater Isaak. Ja, seine Familie war keine alltägliche. Vater Isaak hatte von Gott eine Verheißung erhalten, das Land Kanaan. Diese Verheißung gab dem Leben der Familie Bedeutung. Nie hatte Jakob sie vergessen, die göttliche Zusage: Dir will ich das Land, das du jetzt als Nomade durchziehst, zum Besitz geben. Nie vergessen hatte er auch, und vor allem jene Nacht, da er, Jakob, die Engel Gottes im Traum gesehen hatte, in jener Nacht der Hoffnungslosigkeit und Scham, damals auf der Flucht vor der Rache seines Bruders, auf dem Weg zu seinem Onkel Laban. Da hatte Gott es ihm selbst noch einmal zugesagt: Jakob, das Land, auf dem du hier liegst und schläfst, dir und deiner Nachkommenschaft will ich es geben. Und du wirst dich ausbreiten nach Norden und Süden, nach Osten und Westen. Und in dir und deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Sippen der Erde. Und siehe, sagte Gott, ich bin mit dir. Und ich werde dich behüten. Und ich werde dich in dieses Land, in dem du hier liegst, wieder zurückbringen. Dass Gott ihn zurückbringen und segnen werde, daran hatte Jakob immer festgehalten. Ja, daran hatte er sich festgeklammert. All die schweren Jahre bei Onkel Laban war diese Verheißung seine Hoffnung geblieben. Ich will dich zurückbringen und ich will dich segnen. Letzteres hatte Jakob bereits aus Gottes Hand bei Laban erfahren. Mit einer unaufhaltsam wachsenden Viehherde und noch wichtiger mit 11 Söhnen und einer Tochter hatte Jahwe ihn gesegnet, tatsächlich. Mit seinem Segen hatte Gott bewirkt, dass sich Jakob tatsächlich nach allen 4 Himmelsrichtungen ausbreitete, ganz wie er es versprochen hatte. Und jetzt, in dieser Nacht, jetzt liegt die Erfüllung der anderen Verheißung zum Greifen nahe vor Jakob. Da vorne, auf der anderen Seite des Jabok, wo seine Familie bereits auf ihn wartet, da ist das Land seiner Väter, das Land der Verheißung, von dem Jahwe damals im Traum gesagt hatte: Dieses Land, auf dem du hier liegst, Jakob, dir und deiner Nachkommenschaft will ich es geben. Jetzt ist Jakob da. Gott ist treu, denkt Jakob. In der Fremde bei Laban schenkt er mir Segen um Segen und heute erfüllt er sogar das alte Versprechen aus der nächtlichen Vision, mich in sein Land zurückzuführen. Ja, Gott ist gut. Aber da ist auch die Angst in Jakob tief verdrängt. Die Angst vor der Rache des Bruders, die Angst vor Esaus unberechenbaren Wutausbrüchen, die Angst davor, dass der Ältere ihm den Betrug mit dem Erstgeburtssegen nicht verziehen haben könnte. Ja, dass Jakob seinem älteren Bruder Esau den Erstgeburtssegen gestohlen hatte, das war ein schwer zu überbietendes Unrecht. Jakobs Angst und Esaus Zorn waren durchaus berechtigt, deshalb meldete sich die Angst immer wieder. Darum hatte Jakob am Morgen noch zu Gott gefleht: Rette mich, Jahwe, vor der Gewalt meines Bruders Esau. Ich fürchte ihn. Lass ihn nicht kommen und mich schlagen. Die Mutter mit den Kindern. Du hast doch selbst gesagt, Gutes, ja Gutes willst du mir tun. Ob Jahwe das Gebet seiner Angst wohl hören wird? Wie dem auch sei, Mitternacht ist längst vorbei, er muss sich sputen. Seine Leute auf dem südlichen Jabok-Plateau warten wohl schon ungeduldig auf ihn. Jakob reißt sich von seinen Gedanken an Esaus mögliche Rachepläne los und tastet mit den Augen das Ufer nach der Furt ab. Da wird er plötzlich von hinten gepackt und zu Boden geworfen. Irgendein Kerl hat sich in der Dunkelheit auf ihn gestürzt. Er ist stark, dieser Unbekannte. Doch Jakob weiß sich zu wehren. Blitzschnell ist er wieder auf den Beinen. Ihn kriegt so schnell niemand unter. Auch er ist stark. Hatte er nicht vor 20 Jahren bei seiner ersten Begegnung mit seiner späteren Frau, der geliebten Rahel, hatte er damals nicht an der abendlichen Brunnentränke den zentnerschweren Sicherungsstein vom Brunnen weggehievt, ganz alleine, damit Rahel ihre Tiere tränken konnte? Diese gewaltige Abdeckplatte, die zum Schutz gegen einzelne Frühtränker nur von 3 bis 4 Hirten gemeinsam abgehoben werden konnte. Nein, er war nicht das kochlöffelschwingende Muttersöhnchen. Und so beginnt ein verbissenes, zähes Ringen zwischen zwei Männern, die sich nichts schenken. Ausgerechnet jetzt, wo ich so nah am zugeschworenen Ziel Gottes mit meinem Leben bin. Jetzt kommt mir so etwas in die Quere. Jetzt, wo ich alle Kräfte für die bevorstehende Begegnung mit Esau brauche. Jetzt ausgerechnet so einer, ein Schuft, so ein hinterhältiger Kerl. Bis zum Morgengrauen ringen die beiden miteinander und keiner vermag, den anderen in die Knie zu zwingen. Jakob wehrt sich mit aller Kraft. Er ist ein zäher, ein erfahrener Kämpfer und versucht es mit allen Ringertricks. Nein, er gibt nicht auf. Ich muss zu meinen Leuten rüber, denkt er verzweifelt. Da drüben, auf der anderen Seite des Jabbok, da liegen alle meine Hoffnungen. Da drüben liegt meine Zukunft. Da wartet Gottes Verheißung, Gottes Segen, Gottes Zukunft auf mich. Entweder der oder ich. Jakob weiß, setzt er sich jetzt nicht durch, zerbricht er. Er unternimmt einen letzten verzweifelten Versuch, den unheimlichen Gegner in die Knie zu zwingen. Da passiert es. Ein stechender Schmerz durchfährt seinen Körper. Eigentlich war es nur ein leichter Schlag des Gegners auf seine Hüfte. Doch Jakob knickt vor Schmerz ein. Der Hüftknochen ist aus der Pfanne gesprungen. Der Kampf ist vorbei. Jakob ist ein gebrochener Mann. Diese letzte Kampfhandlung, eigentlich nur eine leichte Berührung, diese letzte Kampfhandlung war eine anormale. Kein Mensch kann ihr eine so verheerende Wirkung verleihen. Eine furchtbare Ahnung steigt in Jakob auf. Der Unbekannte, der Mann, der mich da aus dem Hinterhalt der nächtlichen Finsternis überfallen hat. Ob dieser Mann etwa Gott ist? Hat sich etwa Gott selbst mir in den Weg gestellt? Hat Gott mich fertig gemacht, mich lahmgeschlagen? Jeder von uns macht seine eigenen Erfahrungen. Viele Erfahrungen aber haben dies gemeinsam, dass sie uns mit einem Gott konfrontieren, den wir nicht verstehen, weil er uns zu bedrohen scheint. Unsere Gesundheit, unseren Beruf, unser Wohlergehen, ja, unser ganzes Leben, unsere Existenz. Wie reagieren wir in diesem Fall? Beschuldigen wir unsere Mitmenschen, den Arzt, die Vorgesetzte, den Kollegen, die Nachbarin oder allgemein die Gesellschaft? Ziehen wir uns resignierend in uns selbst zurück? Machen wir Gottvorwürfe? Ja? Jedenfalls bist du damit bei Gott erstmal an der richtigen Adresse. Wie gut, wenn du erkennst, dass es nicht nur ein Mann ist, wie Jakob in der Dunkelheit der Überfallssituation glaubte. Gut, wenn du siehst, in einer bedrohlichen Krise bist du nicht Umständen ausgeliefert, nicht Verhältnissen, nicht Menschen. Wie gut, wenn du erkennst, Gott selbst ist mir in den Weg getreten. Aber bitte, genau hier liegt ja doch das Problem. Sollte sich Gott mir bedrohlich in den Weg stellen? Das darf doch nicht wahr sein. Stimmt es denn nicht, dass Gott es gut mit mir meint? Gerade er ist es doch, der mich freundlich aufnimmt, der mich liebevoll begleitet. Ja, diese Überzeugung ist völlig richtig. Und ich wünsche jedem von uns hier, dass sie zu den Grundgewissheiten seines Glaubens gehört. Denn die Bibel, auch das Alte Testament, ist voll von Zeugnissen der helfenden und bewahrenden Gegenwart Gottes. Im Leben seines Volkes Israel, wie im Leben des einzelnen Israeliten. Jakob ist das beste Beispiel dafür. 21 Jahre lang erfuhr er immer wieder die segnende Hand Gottes in seinem Alltag. Und Israel insgesamt lebt geradezu davon, dass Jahwe es in seinem großen Erbarmen aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat. Doch das ist nicht alles, was wir in der Bibel über Gott erfahren. Nehmen wir das biblische Reden von Gott umfassend ernst, müssen wir auch unsere Geschichte hier ernst nehmen. Die Geschichte, die uns erzählt, wie Gott das Leben seines Verheißungsträgers Jakob elementar bedroht hat. Gott. Das müssen wir die Geschichte erst einmal sagen lassen. Und wir müssen es aushalten, ohne das Ärgernis dieses Geschehens einfach nur wegzutheologisieren. Jakob selbst musste die ärgerliche Erfahrung aushalten, dass Gott ihn nicht nur mit seinen Verheißungen und seiner Liebe überschüttet, sondern dass Gott ihn sogar bedroht. Ja, sogar leiblich. Vor allem musste er es aushalten, nicht zu wissen, weshalb und wozu Gott ihm so schmerzlich wehtut. Jedenfalls konnte er nicht wissen, dass er am Ende den Kampfplatz als ein Gesegneter verlassen werde. Und ich frage mich, kann ich nicht schon daraus und dann Trost und Mut gewinnen, wenn ich bei den Erschütterungen meiner Existenz weiß, in der Ausweglosigkeit meiner beruflichen Situation, die mich kein Licht im Tunnel sehen lässt, in der Hoffnungslosigkeit meines Krankheitszustandes, in der türlosen Sackgasse einer kaputten Beziehung, bin ich nicht dem Satan ausgeliefert. Nicht einem bösen Fatum, nicht der Machtbesessenheit von Menschen. Immer bin und bleibe ich in der Hand meines Gottes, der mir schon so viel Gutes getan hat. Eben deshalb, weil er jetzt meine Situation herbeigeführt hat, bleibe ich in seiner Hand. Und deshalb ist mein Geschick nicht sinnlos, sodass ich nur mit den Zähnen knirschen und mit der Faust, meine Faust in der Tasche ballen könnte. Nein, ich soll und darf daran festhalten, Gott hat weiterhin mit meinem Leben ein Ziel im Auge. Auch wenn ich Gott und seine Ziele nicht erkennen kann, er hält meine finstere, meine bedrohliche Lebenslage in seiner Hand. Er hat die Zügel meines Lebens nicht in die Hand eines anderen gelegt, der mich jetzt regieren würde und deichseln würde. Nein, er hält die Zügel über mein Leben in seiner Hand. Und so wird er meine unerträgliche Augenblickslage vielleicht zu einem Ende führen, an dem ich im Rückblick erkenne, tatsächlich, ich bin ein Gesegneter Gottes. Ein Gesegneter. Freilich, an solcher Zuversicht festzuhalten, bleibt eine Herausforderung an mein Vertrauen. Und dieses Vertrauen aufzubringen, fällt mir speziell in meiner Nacht am Jabbok schwer, sehr schwer sogar. Ich bin mit meinen Nerven am Ende. Ich sage mir, Junge, das hältst du nicht noch einen Tag länger aus. Aber Gott hält sich vornehm zurück und lässt mich zappeln. Wenn der mir diese unerträgliche Lebenssituation eingebrockt hat, ein Gott der Liebe sein soll, dann kann er mir gestohlen bleiben. Wozu soll ich dennoch an ihn glauben? Am liebsten würde ich ihm die Brocken vor die Füße werfen und mein Christsein an den Nagel hängen. Wisst ihr, was Jakob getan hat, als er merkt, der mich da zusammenschlägt, ist Jahwe? Jakob tut etwas für unser Empfinden völlig Paradoxes. Er zieht sich nicht enttäuscht ans Ufer zurück, um sich unter einer Flussweide verbittert seine Wunden zu lecken. Er verkriecht sich nicht heulend ins Schilf, wo er dann sozusagen im religiösen Schmollwinkel auf diesen grausamen Gott böse sein kann. Nein, Jakob klammert sich an Gott fest. Er klammert sich an Gott fest, um ihn auf keinen Fall wieder loszulassen. Wichtiger als seine zertrümmerte, schmerzende Hüfte, wichtiger als sein Leid ist ihm die Erkenntnis, dass er es mit Gott zu tun hat. Er ist völlig von dem einen Gedanken erfüllt, ja beherrscht. Gott selbst hat sich persönlich in mein kleines menschliches Leben eingemischt. Gott, kein geringerer als er. Nur weil wir mit unserer Theologie Gott permanent so klein machen, wie unser Verstand ist, und Gott nicht mehr so groß sein kann, wie er wirklich ist, können wir diesen Gedanken nur sehr schwer nachvollziehen. Gott selbst tritt in mein Leben ein, beschäftigt sich persönlich mit mir, auch wenn es weh tut. Dass Gott in Jakobs Leben eintritt, so plötzlich, sagt ihm Jakob, etwas Größeres, etwas Gewaltigeres gibt es nichts. Angesichts dieser Wahnsinnstatsache, Gott stellt sich in mein Leben hinein, wird ihm seine kaputte Hüfte zur absoluten Nebensache. Es gibt wahrlich etwas Wichtigeres. Und so krallt sich Jakob an diesem Gott fest, schreit, bittet, fleht, segne mich, vorher lasse ich dich nicht los. Im Großen und Ganzen ist das Leben Jakobs ja wenig nachahmenswert. Zu viele dunkle Stellen finden sich da. Und mit diesen dunklen Stellen beschäftigen wir uns auch immer wieder. Hier aber kann Jakob uns wirklich weiterführen und eine Hilfe sein. Denn Jakob gibt nicht auf. Er will auf jeden Fall und um jeden Preis an Gott dranbleiben, obwohl Gott so absolut unverständlich mit ihm umgeht. Wir erinnern uns, als Jakob von zu Hause weg musste, weil er sich dort unmöglich gemacht hatte, da war ihm Gott im Traum erschienen, oberhalb der Himmelstreppe, und hatte zu ihm gesagt, ich werde dich segnen und ich selbst bringe dich in dieses Land zurück. Und jetzt? Jetzt, so schien es, hinderte ihn Gott persönlich daran, die versprochene Heilsgabe in Anspruch zu nehmen. Wie merkwürdig. Sah so etwa Jahwes versprochener Segen aus? Gottes Treue zu seinem Verheißungsträger? Jakob verzichtet darauf, seinem Gott das alles entgegenzuhalten und vorzuhalten, ihn mit dessen eigenen Widersprüchen zu konfrontieren. Genug Widersprüche gibt's ja. Alles, was Jakob sagt, ist, gib mir doch deinen Segen, den will ich aus deiner bedrohlichen Begegnung mit mir ins Land meiner Väter mitnehmen. Auf deinen Segen will ich nicht verzichten, niemals. Und jetzt klammere ich mich so lange an dir fest, bis ich deinen Segen habe, und dabei bleibt es. Passt an. Eben das ist das Bewundernswerte an Jakob, dass er zu diesem fast trotzigen Dennoch kommt. Erstaunlicherweise erklärt am Ende dieser Begegnung Gott den Verlierer des Ringkampfes zum Sieger. Ja, du hast mit Menschen und Gott gekämpft und warst überlegen, sagt Gott. Und das weiß noch viele Jahrhunderte später auch der Prophet Hosea von Jakob. Da sagt er, in seiner Manneskraft kämpfte Jakob mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und überwand. Engel und Gott sind hier Synonyme, darf man nicht drüber diskutieren, wer nun wirklich der erschienen ist. Er kämpfte mit dem Engel und überwand, sagt Hosea. Warum hat Jakob Gott überwunden? Warum hat er sich als überlegen über Gott erwiesen? Hoseas Begründung jedenfalls lautet, er weinte und flehte ihn an. Jakob hat geheult. in dieser Begegnung mit Gott und Gott angebettelt. Darin hat er Gott überwunden. Merkwürdig. Durch nichts anderes als durch die Hartnäckigkeit seines Bittens und Bettelns überwindet ein Mensch Gott. Durch seine trotzige Beharrlichkeit, mit der er an Gott dranbleibt. Und ich frage mich, warum können wir es nicht Vater Jakob nachtun? Warum nicht an Gott dranbleiben? Auch in Zeiten, in denen uns gar nicht danach zumute ist. Gerade auch dann, wenn unser Herz voller Vorwürfe gegen Gott ist. Und ich warne davor, solche Vorwürfe zu verdrängen, nicht auszusprechen, ins Unbewusste zu verschieben. Die Vorwürfe, die wir uns nicht erlaubt haben, die werden umso mehr über uns Macht gewinnen und ausüben, je mehr wir sie hinuntergeschluckt haben. Ja, mit Gott ins Gespräch, in eine Diskussion, in ein Streitgespräch eintreten, eine ganz wichtige Sache. Dann können wir an Gott dranbleiben, weil wir nicht aufgeben wollen. Auch dann, wenn wir in unserem Glauben keinen Sinn mehr sehen. Gerade dann will Gott, dass wir mit David beten, doch und dennoch, ich bleibe stets bei dir. Dennoch. Gott will das. Warum will Gott das? Weil er uns segnen will, weil er mich segnen will, weil er dich segnen will. Eben dazu möchte Jakob uns Mut machen, will uns damit in Zeiten und für Zeiten stark machen, in denen uns Gottes Handeln absolut nicht nachvollziehbar und darum ärgerlich ist. Gott will, dass wir uns in solchen Zeiten beharrlich an ihn klammern. Könnte es nicht sein, dass sich Gott auch von dir überwältigen lassen will? Nicht anders als von Jakob, dem er bescheinigt, ja, du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast überwältigt. Nun, die Geschichte von Jakobs Kampf mit Jahwe ist damit nicht abgeschlossen. Sie endet nicht mit diesem verzweifelten Dennoch. Sie endet damit, dass Jakob mit Gottes Segen beschenkt den neuen Lebensabschnitt beginnen kann. Sie endet damit, dass ihm, wie es heißt, die Sonne aufging, als er an Pniel vorbeikam, an jenem Ort, der davon redet, dass Jakob Gottes Angesicht geschaut hat und das Wunder erlebte, dass er im Leben blieb. Ja, noch mehr. Er darf Gott umfangen und so von ihm einen Segen empfangen. Gottes Begegnung, Jakobs Begegnung mit Gott endet mit dem Segen, der in dem neuen Namen Israel für das Volk, das so heißt, jede Generation neu Gestalt annimmt. Jede Generation neu. Die Begegnung mit Gott, die zunächst so bedrohlich für Jakob begann, macht ihn zu einem Volksgründer. Nach ihm benennt sich fortan eine ganze Nation, Israel. Welch ein Ehrenname! Mit Gott gekämpft und gesiegt! Fürwahr ein glückliches Ende. Ein Happy End. Schauen wir uns den an, der mit den Segnungen Gottes versehen zum Erzvater und Namensgeber des Volkes Israel wird. Den, der in seinem Kampf mit Gott überlegen war. Weil die nächste Szene nicht im Bibeltext steht, sehe ich sie mit den Augen meiner Fantasie. Die ganze Nacht über hat die Familie Jakobs auf den Paterfamilias gewartet. Zunächst vielleicht verwundert über sein langes Ausbleiben, dann mehr und mehr ungeduldig und am Ende immer sorgenvoller. Als schließlich die Sonne bei Pniel über die Berge kommt, sehe ich die ganze Familie am Rand des Feldlagers stehen Alle halten sie die Hand über die Augen und blinzeln in die aufgehende Morgensonne. Um beim heller werdenden Morgenlicht vielleicht den Vater am Horizont auszumachen. Da kommt er, ruft plötzlich einer. Und tatsächlich, in der Ferne erscheint ein dunkler Punkt, der ein Mensch sein könnte. Gespanntes Warten und Blinzeln. Da ruft der mit den besten Augen, nein, das kann nicht Vater Jakob sein. Der Mann, der da auf uns zukommt, der humpelt. Der kann kaum gehen. Ich glaube, der braucht unsere Hilfe. Und dann sehen es auch die anderen. Da kommt einer mühsam zu ihnen herangehinkt. Tatsächlich. Im heller werdenden Morgenlicht nähert sich dem Lager humpelnd und hinkend ein Krüppel. Dieser Krüppel aber ist tatsächlich kein anderer Vater als Vater Jakob. Er, der jetzt nicht mehr Jakob heißt, sondern Israel. Gotteskämpfer. Äußerlich sieht man es ihm nicht an, dass er sich den Segen Gottes erkämpft hat. Seine Frauen, seine Kinder, Knechte und Mägde waren wohl kaum davon zu überzeugen, dass Gott ihr Familienoberhaupt in der letzten Nacht gesegnet haben will. Der Gründer des Volkes Israel geht in die Geschichte seines Volkes nicht ein als der strahlende Sieger, der als Held des Tages in der Pose des Triumphators selbstbewusst auf seine Verehrer herabblickt. Nicht als einer und wie einer, der als Idol der Massen Tausenden von kreischenden Fans zuwinkt. Nein, äußerlich ist Jakob ein gebrochener Mann. Nie mehr wird er so kraftvoll kämpfen können wie in der letzten Nacht in der finsteren Jabok-Schlucht. Er wird sein Leben lang ein Hinkefuß bleiben, angewiesen auf die Hilfe anderer. Jakob, der Erzvater des Volkes Israel. Merkwürdig. Manchmal scheint Gott andere Maßstäbe zu haben als wir Menschen. Seine Helden sind wohl nicht immer unsere Helden. Fernsehgrößen, Sportidole, Filmsternchen oder Sterne, Manager, Bankenchefs und Politiker. Also Menschen, die in unserer Gesellschaft, im öffentlichen Leben eine bedeutende Rolle spielen, hier und da vielleicht auch mal als Vorbilder gelten. Jene bedeutenden Persönlichkeiten, die Schönen und Reichen, die Starken und Einflussreichen, sind bei Gott durchaus nicht immer diejenigen, denen er dieselbe Achtung zollt, wie wir das tun. Und umgekehrt, Menschen, die in Gottes Augen groß und bedeutend sind, weil sie mit Gott gekämpft haben, wo er sie hinterrücks aus dem Dunkeln überfiel, und die er, Gott, darum für seine Sache und für Menschen eingesetzt hat. Diese Helden Gottes werden in der Öffentlichkeit unserer Gesellschaft häufig komplett übersehen. Warum? Weil man es diesen Menschen äußerlich nicht ansieht, welche gesegneten, bedeutenden, unverzichtbaren Persönlichkeiten sie im Reich Gottes sind. Jakob ist nicht der einzige Schwache. Neben ihm können sich ein Petrus oder Paulus durchaus sehen lassen. Der eine mit seinem aufbrausenden Temperament, seinen vorschnellen Entscheidungen, der andere mit seiner Sehschwäche, mit einem schrecklichen Leiden, das er als Faustschläge des Satans empfindet, oder mit seiner Radikalität, in der er sich mit nicht wenigen Mitarbeitern überworfen hat. Paulus und Petrus, Schwache im Reich Gottes, die wahrhaft Großen. Abschließend hätte ich nur noch eine Frage an euch. Ihr erinnert euch, dass Jakob, bevor er seine Familie und Herden über den Jabok schaffte, Gott voller Angst angefleht hatte, bitte, bitte bewahre mich vor meinem Bruder Esau und dessen Gewaltbereitschaft. Meine Frage also lautet, hat Gott diese Bitte Jakobs nun erhört? Oder hätte er sie dann erhört, wenn er Jakob nicht lahmgeschlagen hätte? Gott hat Jakobs Bitte auf seine göttliche Weise erhört. Gott erhört Jakobs Gebet. Bitteschön, da müssen wir auch schlucken. Gott erhört Jakobs Gebet, indem er ihn lahm schlägt. Genau das nämlich war hilfreich für den Patriarchen. Denn mit seiner Gebetserhörung nimmt Gott seinem Verheißungsträger jede Möglichkeit, sich gegen Esau zur Wehr zu setzen. Und damit ist Jakob nicht mehr in der Lage, sich und seine Familie aus seinen eigenen Möglichkeiten zu schützen, zu bewahren. Sich aus seinen eigenen Möglichkeiten das zu nehmen, was Gott ihm geben will. Das verheißene Land nämlich. Jakob empfängt die Verheißung, das verheißene Land, als absolut Ungesicherter. Jakob begegnet seinem Bruder Esau als Schwacher, unfähig, seine Familie zu bewahren. Dass er dann dennoch der Vernichtung durch einen hasserfüllten Esau entkommt, das ist allein Gottes Tat. Darin erlebt er schließlich, dass der Gott, der ihn geschlagen und gesegnet hat, der ihn im Schlagen gesegnet hat, dass allein dieser Gott sein Schutz ist. In seiner Schwachheit realisiert Gott die Kraft Gottes. In seiner Schwachheit realisiert Jakob, habe ich hoffentlich gesagt, die Kraft Gottes. In seiner Unfähigkeit, sich selbst zu schützen, erfährt er Gottes Fähigkeit, ihn zu schützen. Nicht anders als Paulus ist Jakob nur so in seiner Schwäche stark. Nicht anders als Paulus, dem Gott die Bitte, ihn von den Fäusten des Satans zu befreien, nicht erfüllt. Auch seinem Apostel erhört Gott diese Bitte nur so, dass der Mensch in seiner Schwachheit und durch seine Schwachheit die überlegene Kraft Gottes erfährt und sich in dieser Kraft als Starker bewährt. Diese Kraft stellt Gott seinen Leuten immer dann zur Verfügung, wenn sie es brauchen. Einem Jakob vor seinem Bruder Esau oder einem Paulus unter den Faustschlägen des Satans, also dem Schwachen in Zeiten seiner Schwäche. Einer dieser Schwachen in unserer Zeit war zum Beispiel Friedrich von Bodelschwingh. Der fiel mir so ein. Wie hat Gott diesen Mann gesegnet? Wie hat er ihn für seine Sache gebrauchen können? Wie bedeutend ist dieser Bodelschwingh für Gottes Reich im 19. und 20. Jahrhundert gewesen? Wisst ihr, dass auch er, dieser Mann und seiner Frau, seinen bitteren Kampf am Jabok mit Gott gekämpft hat? Die Familie erfreute sich an 4 gesunden Kindern. Und da wir nun auch zufällig 4 Kinder haben, spricht mich dieses Beispiel immer an. 4 gesunde Kinder. Sie starben innerhalb weniger Wochen an Diphtherie oder Keuchhusten, jedenfalls an einer Krankheit, die man im 19. Jahrhundert noch nicht in den Griff bekommen hatte. Auch einem Ehepaar Bodelschwingh also hat Gott alle eigenen Möglichkeiten, ihm zu dienen, aus der Hand geschlagen. Und erst danach, nach diesem Kampf am Jabok mit Gott, haben die Bodelschwinghs dieses Riesenwerk in Bielefeld-Bethel aufgebaut, als von Gott Gesegnete zum Segen für viele, viele Kranke und Menschen, die abseits unserer Gesellschaft standen. Aus der Kraft, die der Gott vom Jabok ihnen Tag für Tag zur Verfügung stellte. Und erst viel später hat Gott die Eltern Bodelschwingh wieder mit einem neuen Kindersegen beschenkt. Wenn wir nun hier in unserer Gemeinde Gottes Reich bauen wollen, vielleicht erfolgreich bauen wollen, dann wissen wir, was unter Umständen auf uns zukommen kann. Ein Segen, den man uns und unserer Gemeinde nicht an der Nasenspitze ansieht. Ja, dieser Segen kann auch wehtun. Und ich glaube, dass Christen in aller Welt, in Afrika, Nigeria, in anderen afrikanischen Ländern, im Irak, in Syrien, in der Türkei, dass Christen diesen Segen, der wehtut, erleben. In der Verfolgung, in der Niedermetzlung von wehrlosen Menschen. Dieser Segen kann wehtun. Doch einen größeren, einen bedeutsameren Segen als ihn gibt es nicht. Nicht im Reich Gottes, aber dort gibt es ihn real. Und dieser Segen tut nicht nur weh, er tut auch gut. Auch er, den Jakob von Gott erflehte und, weil er an ihm dran blieb, auch erhielt. Ja, dieser Segen tut gut. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.